Es ist tatsächlich so, dass Kaffee und Wein so viele Parallelen haben und während es Tausende von Produzenten gibt und auch Bücher und eben diese Romantisierung des Weins gibt, ist es beim Kaffee noch gar nicht so.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und damit einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Das geht ganz einfach. Ich schnappe mir eine Flasche Wein und einen spannenden Gast. Der Rest erledigt sich, und das ist das Schöne, fast schon wie von alleine. Dieses Mal ging es nach Zürich und dort habe ich Sarah Nuro getroffen. Sarah kennen die meisten vermutlich über ihren Sieg in der Sendung von Heidi Klum, nämlich Germany's Next Topmodel. Das war damals 2009, als sie gewonnen hat. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen und viel passiert. Heute ist Sarah vor allem Unternehmerin, hat ein Social Business im Bereich Kaffee gegründet, hilft damit Frauen in Äthiopien und hat wirklich einiges zu erzählen, weshalb ich mich sehr auf das Gespräch gefreut habe. Für unser Treffen in der Schweiz habe ich uns einen Chardonnay aus Rheinhessen ausgesucht, passend zum Thema. Denn wir haben natürlich darüber gesprochen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede Kaffee und Wein haben. Immerhin handelt es sich bei beiden um landwirtschaftliche Erzeugnisse. Außerdem wollte ich von ihr wissen, was wir von den Kaffeebäuerinnen und Bauern noch lernen können, von wem sie sich einen guten Rat holt und wie man richtige und bewusste Pausen macht. Jetzt aber keine Pause, wir starten direkt rein. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören.
Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ja ein paar Anläufe durch Corona, die nicht geklappt haben, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, dich zu treffen. Freut uns sehr. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich sehr über die Einladung, dass wir jetzt endlich sprechen können und dass wir uns auch treffen, persönlich vor allem treffen.
Genau, und das ziemlich früh morgens auf ein Glas Wein. Eigentlich hätten wir auch Kaffee trinken können, was ja auch eins deiner Leidenschaftsprojekte ist.
Stimmt.
Und mir ist dann mal so aufgefallen, dass Wein und Kaffee ja super viele Gemeinsamkeiten hat, aber auch Unterschiede. Also das eine trinkt man kalt, das andere warm, aber es ist immer was Geselliges. Mhm. Also man trifft sich auf ein Café, man trifft sich auf ein Glas Wein und das wollen wir jetzt heute auch machen. Deswegen auch als allererste Frage, was war dein letztes Glas Wein? Weißt du noch, was das war?
Also es war ein Sauvignon Blanc ich muss kurz überlegen, ich kann es nicht so gut aussprechen, Sancerre.
Sancerre?
Ja, genau. Ja. War sehr gut und ich bin eigentlich eher der Rotweintrinker, aber ich finde jetzt, wo es so warm ist und ist irgendwie süffiger.
Genau. Ja, trinkiger. Ja, das stimmt. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht ein bisschen und mal rumgefragt und in Erfahrung gebracht, was du gerne trinkst, damit wir die passenden Sachen mitbringen. Und es wurde mir gesagt, dass du gerne Chablis trinkst.
Das stimmt auch, ja.
Jetzt sind wir ja heute aus Mainz und Hamburg angekommen und dachten, wir bringen was Deutsches mit und haben einen Chardonnay mitgebracht. Also Chablis ist ja immer 100% Chardonnay und deswegen dachte ich, das wächst genauso auf Kalk wie im Burgund und habe jetzt was aus Rheinhessen mitgebracht. Aber bevor wir gleich mal einschenken und anfangen, vielleicht tatsächlich zum Kaffee, was ja in der Tat das passendere Getränk heute Morgen wäre. Gibt es denn in Zürich, wo wir jetzt sind, die Möglichkeit, den Kaffee, den du zusammen mit deiner Schwester verkaufst und vertreibst, gibt es die Möglichkeit, den auch hier in Cafés zu trinken?
Das weniger. Also wir vertreiben unseren Kaffee primär online und das im Abo-System. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir bei den Menschen zu Hause sein wollen und nicht im Café, weil wir das Gefühl haben, dass man gern immer so Kaffee to go hat oder auswärts trinkt, aber zu Hause total schlechten Kaffee oder gar keinen Kaffee trinkt. Und wir gern dieses Gesellige zu Hause zurückbringen wollen. Und gerade in Zeiten der Pandemie haben wir aufs richtige Pferd gesetzt, weil wir total auf online spezialisiert waren, die ganze Logistik schon hatten. Aber die Leute haben bewusst wieder Kaffee zu Hause getrunken und gemerkt, verdammt, ich kann eben nicht schnell um die Ecke gehen, meinen Kaffee zum Mitnehmen trinken, sondern sich mit der Frage auseinandersetzen, was haben wir zu Hause für einen Kaffee? Und genau,
Aber eben zu Hause. Ist es dann bei dir so, dass du es tatsächlich auch richtig zelebrierst? Also ich denke mir ja schon oft Weintrinker oder Freunde, die irgendwie in der Weinbranche von mir sind, die zelebrieren oft auch das Kaffeetrinken mindestens genauso, mhm. weil man einfach Genussmensch ist. Also hast du auch das volle Equipment und alles zu Hause?
Total. Von der Siebträgermaschine über eine Mühle, wo ich mich mit meinem Partner auch überlegt habe, oh Gott, also eine Wissenschaft draus gemacht habe, obwohl ich gar nicht so ein Nerd sein möchte. Ich finde, man kann auch ganz klassisch in einer Bialetti oder French Press einen Kaffee trinken und es braucht nicht Hightech. Aber es ist tatsächlich so, dass Kaffee und Wein so viele Parallelen haben und während es tausende von Produzenten gibt und auch Bücher und eben diese Romantisierung des Weins gibt, ist es beim Kaffee noch gar nicht so. Also es fängt an mit der Third-Wave-Bewegung, mit dem Barista, mit den Hipstern, die wir zu verdanken haben, dass das Bewusstsein auch beim Kaffee jetzt passiert, dass man sich damit auseinandersetzt, was für eine Varietät, wie ist die Aufbereitung. Es ist ja, also wenn man es genau nimmt, hat die Kaffeekirsche oder die Kaffeebohne ist ja der Kern der Kirsche, viel mehr Geschmackskomponenten als der Wein. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass wir aber eigentlich zu 90%, also ich bin jetzt hier gut mit Statistiken, aber überdurchschnittlich schlechten Kaffee trinken, für das, dass wir im Vergleich zu Wein wirklich eine Wissenschaft draus machen und man das theoretisch genauso mit einem Kaffee tun könnte, aber wir leider noch nicht so weit sind, weil wir sehr nicht versaut sind und verdorben, aber dass wir ziemlich kommerziell ausgerichtet sind. Es wäre so, als würden wir alle Tetrapack Wein trinken. Mm. Und das ja. ist aktuell der Fall, was wir im Supermarkt vorfinden. Es langsam aber sicher diese Vielfalt gibt und das super spannend ist. Und ja, wir sehen uns weniger eigentlich als die Vorreiter, was Kaffeespezialität betrifft, wobei unser Kaffee sehr hochwertig mhm. ist und auch Speciality Coffee. Das heißt, es gibt verschiedene, jetzt werde ich ein bisschen nerdig, ich hoffe, es ist okay.
Ich habe mit Nerd kein Problem.
Wir sind ja hier im Genuss-Podcast, deswegen kann ich glaube ich ein bisschen
Nein, ich finde es total spannend, weil es ja wirklich so ist. Es hat über die Säure, die Sensorik, es ist so viel Ähnliches.
Genau, und es ist tatsächlich so, dass wir haben ausschließlich äthiopischen Kaffee. Der äthiopische Kaffee ist zu 100% Arabica-Bohne. Und es gibt einen Robuster und Arabica, aber auch da extreme Vielfalt an Herkunft, Anbauhöhe, Bodenbeschaffenheit und all das. Aber auch die soziale Komponente. Wie wird der Kaffee hergestellt? Unter welchen Arbeitsbedingungen? Und trotzdem sollte die Qualität nicht drunter leiden. Ja. Aber wir sind weniger diejenigen, die sich ausschließlich auf den reinen Geschmack konzentriert haben. Man kriegt super hochwertigen Kaffee, wo aber die Arbeitsbedingungen nicht 100% erfüllt sind. Uns ist das Soziale wichtig, also ist schon wichtig. Und das heißt wiederum, dass wir keine Abstriche in der Qualität machen wollen, aber wir natürlich limitierter sind, was die Auswahl betrifft, weil wir eben nicht zu kolumbianischen Kaffee oder brasilianischen Kaffee greifen, sondern eben uns auf den Ursprung Äthiopien konzentriert haben.
So, das Credo ist ja Kaffee trinken, Frauen fördern. Das heißt jetzt auch, es ging nicht darum zu gucken sensorisch, wo wächst das Beste, wo schmeckt, sondern erstmal zu gucken, wo haben wir die besten Bedingungen, wie können wir das fördern. Und genau. Das ist ja ein richtiges Familienbusiness.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie in den ganzen Weingütern, wo es oft auch die ganze Familie betrifft, wo die Kinder damit komplett aufwachsen und das oft auch in die nächste Generation übernehmen und Winzerinnen oder Winzer lernen. Jetzt ist es aber bei euch nicht so, dass es die Rösterei oder das Ganze eben Nuru-Café seit 1900 so und so gibt, sondern es ist ja eigentlich eher ein Startup, könnte man sagen.
Richtig, also noch gibt es das alles noch nicht, aber meine Schwester und ich, wir sagen immer, auch um den Druck rauszunehmen, weil die Philosophie von Startups ist ja ganz oft schnell möglichst groß werden und dann bestenfalls zu verkaufen. Und das ist ja nicht unser Antrieb, deswegen sehen wir uns nicht als Startup, sondern eher als Social Business, das langfristig angelegt ist. Und ich sage immer zu Sali, also zu meiner Schwester, so, oh, wir haben 50 Jahre plus Zeit, um es richtig zu machen. Sollen unsere Kinder es eines Tages besser machen? Weil wir uns somit auch den Druck rausnehmen, alles zu 100% perfekt und in einem Tempo, der nicht erreichbar ist, zu erfüllen, weil wir dann dadurch einfach unglücklich sind. Und das hilft uns, dieser Gedanke, dass wir das auch für die nächste Generation hoffentlich voranbringen, weil das uns den Druck rausnimmt und auch dieses langfristige Anstreben lässt.
Ja, es ist ein landwirtschaftliches Erzeugnis, ein Produkt braucht Zeit.
Absolut.
Und da braucht man auch Geduld.
Vor allem, genau, Geduld und auch, es ist ja ein Naturprodukt, das Einflüsse hat von Umwelt, also Klimawandel macht auch vor der Kaffeeproduktion keinen Halt. Und es sind alles Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Und deshalb auch wichtig ist, dass wir agil sind und damit uns anpassen und lieber kleine Schritte machen, aber dafür in die richtige Richtung gehen.
Definitiv. Und wie ist das eigentlich, weil ich ja immer denke, beim Wein, man hat halt auch wirklich nur einmal im Jahr die Chance, das richtig zu machen, sozusagen mit der Ernte. Erntet man Kaffee auch nur einmal pro Jahr?
Es ist über einen längeren Prozess, also es beginnt im Oktober und kann bis in den Januar, Februar gehen. Also es ist nicht nur bei Wein im September, dass es dann losgeht und dann für ein paar Wochen, sondern es geht schon über Monate und es ist auch dadurch, dass unser äthiopischer Kaffee im Gartenkaffee ist, bei den Bäuerinnen und Bauern quasi im Garten wächst und nicht auf klassischen Plantagen, wo es so eine Monokultur gibt, sondern eben natürlich wächst, ist es so, dass je nach Sonnenbeschaffenheit manche Kirschen schon röter sind als die anderen und dann man eben auch zu späteren Zeitpunkten ernten kann und deswegen das auch sich so streckt.
Und in dieser ganzen Zeit, ich meine, du besuchst ja die Leute in Äthiopien dann, gab es schon irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist was wir von diesen Kaffeebäuerinnen und Bauern noch lernen können? Ich mache mal nicht wundern, es wird jetzt ein bisschen lauter sein, wenn ich die Flasche aufmache. Ich bemühe mich, das schnell zu machen.
Also ich muss sagen, ich muss immer meine allererste Reise in die Kaffeeproduktion denken. Das war 2014, als wir das erste Mal vor Ort waren, im Auftrag des Kaffees. Also ich war viele Jahre vorher natürlich schon in Äthiopien. Aber, wie ich auch so beschämt war darüber, wie wenig ich Ahnung von der Herstellung hatte und von Aufbereitungsprozess und wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Also selbst beim Wein weiß man das nicht so genau. Man interessiert sich explizit dafür, aber man sieht immer nur das Endergebnis oder man beschäftigt sich über, also beim Wein weiß ich das leider zu wenig, aber beim Kaffee ist das so, wie wird der aufgebrüht, wie wurde der Kaffee geröstet und was für ein Blend, das heißt, was für eine Mischung im Wein, glaube ich, Cuvée oder, also das so konnte ich mir das erklären, wie das dann eben, ist es ein Single Origin, also Sortenrein oder ist es ein Gemisch, darüber konzentriert man sich, aber nicht der Prozess davor, also am Anfang der Wertschöpfungskette. Und da habe ich extrem viel von den Bäuerinnen und Bauern gelernt, aber auch über die Missstände, die vor Ort herrschen, im Sinne von, dass es letztendlich die Frauen sind, die die meiste Arbeit, die vorgelagerte Arbeit machen. Aber wenn es um die Vermarktung, um den Verkauf, den Vertrieb, also an dem Punkt geht, wo Geld verdient wird.
Die wirtschaftliche Seite
sind kaum Frauen vorhanden und das ist total schade und das habe ich halt gelernt, eben wie wichtig es ist, dass man eben versucht, wirklich alle mit einzubeziehen oder zumindest Frauen am Anfang der Wertschöpfungskette wirklich existenzsichernde Löhne zu bezahlen. Wir gehen, wenn wir nach Äthiopien reisen, sind wir am Verstehen. Uns ist wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, aber klar ist, es ist deren Terrain und wir sind tatsächlich diejenigen, die aktuell noch lernen.
Ja. Und wie schaffen wir das, dass Leute, Konsumentinnen und Konsumenten diesen Prozess viel mehr verstehen und vielleicht auch wertschätzen können, dass eben auch ein guter Kaffee auch seinen Preis haben muss, vor allem wenn man möchte, dass er fair und nachhaltig erzeugt ist. Genauso beim Wein, weil im ersten Moment sieht man das ja jetzt den Sachen nicht sofort an. Aber was können wir tun, um das noch besser zu kommunizieren?
Also ich glaube, dass es auf der einen Seite jetzt von den Hersteller- oder Produzentenseite, also von uns aus gesehen, dass wir darüber sprechen, dass wir das aufzeigen, ein Bewusstsein schaffen. Ich glaube, erst wenn Bewusstsein da ist, ist die Bereitschaft letztlich da auch mehr für das Produkt zu zahlen. Und von der Konsumentenseite Es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Also, dass man Nachhaltigkeit gut empfindet und faire Löhne bezahlen möchte, ist, glaube ich, selbstredend. Aber nicht jeder kann sich das leisten. Und dass man sich vielleicht überlegt, okay, wie viel ist mir das jetzt wert? Vielleicht konsumiere ich weniger. Und dann im nächsten Schritt sich überlegen, was gibt es für Hersteller, Produzenten, Produkte und sich dann mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang.
Wie gehst du jetzt ganz persönlich, um den Schwenk auf den Wein zu machen, wie gehst du ganz persönlich vor, wenn du Wein aussuchst? Nach was guckst du?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich ein ziemlich lange Banause war, was Wein anbelangt. Also ich hatte, wenn jetzt meine Freunde mir zuhören, speziell jetzt auch mein Partner, die werden sich jetzt totlachen, weil ich jetzt so über Wein philosophiere, als hätte ich total Ahnung. Aber das hat sich jetzt...
Ich glaube, das ist part of the game, dass man immer so philosophiert, als hätte man ja viel. Nein, aber so wie du über Kaffee sprichst, klang das ja schon sehr.
Ja, aber ich muss gestehen, erst seit ich mich mit dem Herstellungsprozess von Kaffee auseinandergesetzt habe und verstanden habe, was eigentlich dahinter steckt, hat mich natürlich auch alles andere interessiert. Wie wird Käse hergestellt, finde ich auch super spannend. Ja. Aber auch Wein. Und ich durfte vor ein paar Jahren das erste Mal mit einer Weinlese auch dabei sein.
Oh, wirklich? Ja. Wo? Das musst du erzählen.
Ja, also es ist so, dass also die Familie von meinem Partner, die produziert auch Wein.
Ach, Hammer, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau, das weiß keiner, habe ich auch noch nie drüber geredet. Okay. Und man weiß eigentlich auch nie, dass ich einen Partner habe. Jetzt ist es raus.
Hier, das ist wir so lüften es alles.
Wir lüften alles, genau. Und die stellen Wein her, nicht in großen Mengen und eher so privat. Mhm. Aber da habe ich das zum ersten Mal so gesehen und auch verstanden, worauf es ankommt, wie so ein Rebstock aussieht, wie man die richtig anschneidet. Ja. Und ich habe das jetzt 2-3 Mal gemacht und fand das total spannend. Und eben, zu Hause haben wir sehr viele Weinbücher, die ich nicht alle gelesen habe, aber die ich gerne verschenke.
Ja.
Und da habe ich mich eben so mal reingelesen über die verschiedenen Herkünfte, sei es Piemont oder Bordeaux. Und wir sind ab und zu dann auch aufgrund der Familienhistorie oft auch so in Weinregionen und können uns das mal so angucken. Und das ist schon toll.
Gehört das dazu? Warst du schon mal in Rheinhessen? Weil daher kommt der Wein.
Nein, leider nicht.
Wir haben so lange jetzt gewartet.
Ich war schon mal
am Mosel. Ist schön, nicht weit weg.
Ja, genau. Das fand ich total toll. Und da haben wir auch so eine Tour gemacht mit ganz vielen Freunden und das war cool.
Ja, die Mosel ist eindrucksvoll. Rheinhessen ist es auch. Also der Wein, den ich jetzt mitgebracht habe, kommt nördlich von Mainz her. Das ist in Appenheim. Und das sind auch zwei Brüder, die das momentan machen und finde ich extrem guten Chardonnay machen. Und nachdem ich eben mitbekommen habe, dass du gerne Chablis trinkst, was ja eigentlich immer Chardonnay ist, so wie Sancerre immer Sauvignon Blanc ist, dachte ich, komm, wir probieren das mal aus Deutschland. Und jetzt würde ich einfach sagen, probieren wir doch mal.
Ja, gerne.
Stoßen wir an. Schön, dass es klappt. Prost.
Ja, danke fürs Mitbringen.
Ist natürlich trotzdem am Ende anders als aus dem Burgund. Aber ich finde es doch überraschend, wie schön und wie knackig und frisch die Sachen immer sind. Das eben auch auf Kalk und Kreide gewachsen, so wie man es eigentlich aus dem Chablis kennt. Und ist jetzt einfach mal der deutsche Vertreter davon.
Und jetzt noch so eine... Ich weiß nicht, ob du das, aber wie wurde der ausgebaut? Ist es jetzt kommt der Nerd.
Sehr gut.
Ja. Ist es
gut,
im Holz?
Dass du fragst.
Eigentlich müsste man das ja rausschmecken, ob man das im Holzfass ausgebaut ist oder im Tank, Stahltank. Oder es gibt ja, ich weiß auch nicht, es gibt auch irgendwelche andere Varianten. Aber
Doch, tatsächlich ist es im großen Holz ausgebaut. Also die beiden Brüder machen extrem viel mit Holz und gibt ihnen dann neben dieser Frische schon noch so ein Schmelz, eine Cremigkeit. Das ist doch vielleicht ein bisschen anders, finde ich jetzt, als zumindest viele Chablis, die ich kenne. Und da dachte ich, das wäre ganz schön, dass wir das heute mal probieren.
Ja, toll. Und wie kommst du auf die? Entdeckst du das dann durch Empfehlungen oder
Verkostungen? Okay. Ich kenne die jetzt auch ganz gut und habe in letzter Zeit viel Chardonnay einfach probiert, weil ich wissen wollte, wie sind die regionalen Unterschiede, wie schmeckt's, wenn's aus der Pfalz, aus Rheinhessen, aus Baden meistens oder auch aus Württemberg kommt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann dachte ich, oh, guck mal, da frage ich gleich, ob er mir demnächst eine Flasche Wein mitbringt. Und dann kommt sie mit in die Schweiz.
Top.
Ja. ist natürlich auch immer mit Mut verbunden, sowas. Ne? Also zum einen finde ich Landwirtschaft sowieso, weil man so von der Natur abhängig ist. Mhm. Dieses Jahr war es zum Beispiel super trocken. Aber natürlich auch so eine Gründung von so einem Social Business. Wann war der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, doch, das machen wir jetzt? Und eigentlich muss man ja vielleicht auch mal sagen, dass dein vor 10 oder wie viel, 12 Jahren war es ja eigentlich noch eine ganz, 13 Jahren war es eine ganz andere Richtung, sage ich jetzt mal, im ersten Moment, die du eingeschlagen hast, als du bei Germany's Next Topmodel gewonnen hast. Und wann war dieser Punkt, dass du sagst, das eine ist schön, aber ich kann mir noch was anderes vorstellen?
Das war so ein schleichender Prozess, der eigentlich relativ zeitgleich zu meinem Sieg 2009 angefangen hat, als ich nach Äthiopien gereist bin im Auftrag einer Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen, die mich eingeladen haben, deren Jugendbotschafterin zu werden und über deren Entwicklungsarbeit in Äthiopien zu berichten. Und da bin ich das erste Mal wirklich mit direkter Armut konfrontiert worden. Also ich kannte natürlich die Erzählungen meiner Familie über Äthiopien, die Umstände, warum sie überhaupt nach Deutschland kamen und all das. Also was ganz anderes, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Und das dann so zeitgleich zu meinem Sieg und meinem neuen Leben und Lifestyle, der sich ergeben hat durch die Teilnahme damals, war das ein ziemlicher Kontrast, weil ich dann eben verstanden habe, was es heißt, wenn Menschen im Existenzminimum leben, auch konfrontiert zu werden mit den eigenen Privilegien, weil ich in Deutschland geboren bin, weil ich eine Selbstverständlichkeit heranwachsen durfte, alles werden zu können, ich Schulbildung genießen konnte und all das, und festzustellen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Das hat ziemlich einen Eindruck, bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, das immer so mitgeschwungen ist über die Jahre nach meinem Sieg, aber tatsächlich erst 2013 ich für mich den Entschluss gefasst habe, dass ich neue Wege gehen möchte. Ich habe immer das Gefühl, dass dieses, wenn man mir schon zuhört, dass ich das sinnvoll nutzen möchte und muss. Und meine Aufgabe war auch sehr viel Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, also auf Spendengelder zu hoffen und zu generieren und immer im Kontext der Barmherzigkeit der Menschen, im Sinne von, bitte spendet für die armen, bedürftigen Menschen. Und es hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen in Äthiopien sehr stolz sind. Und wir haben uns überlegt, wie können wir eben eine Alternative schaffen, und sind auf das Prinzip des Social Business gestoßen, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun und eben so dem klassischen Spendenmodell entgegenzuwirken. Und fand das total spannend und habe mich immer mehr mit dem Thema des Social Business identifiziert. Und dann haben Sali und ich überlegt, okay, wie können wir im Land Äthiopien nachhaltig unterstützen, aber durch wirtschaftliches Tun und Bestreben. Und da war Kaffee extrem naheliegend, weil Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees und gleichzeitig auch ist der Kaffee das größte Exportgut des Landes. Mit dem Bewusstsein aber natürlich, dass der Kaffee extrem umkämpft ist, extrem männerdominiert ist und kein Mensch eigentlich auf noch eine Sorte wartet und schon gar nicht von zwei Schwestern, die keine Ahnung haben. Aber es eben diese Reise 2014 war, wo wir das erste Mal im Landesinneren oder im Auftrag des Kaffees in Äthiopien waren und da mit eigenen Augen gesehen haben, wie viel Arbeit dahinter steckt und wirklich auch mit dem immer wieder Reisen dorthin auch ein Verständnis dafür bekommen haben, was für Alternativen es gibt, eben zum herkömmlichen Plantagenkaffee.
Ja, dass es sehr industriell gemacht werden kann.
Genau, dass es eben aber auch diese kooperativen Kaffees gibt, wo man basisdemokratisch organisierte Kleinbauernzusammenkünfte unterstützen kann und man mit ihnen partnerschaftlich arbeiten kann und so die Kleinbauernstrukturen unterstützen kann. Und das tun wir jetzt.
Auch eine Form der Nachhaltigkeit, indem man so also langfristig angesetzte Beziehungen dort pflegt. Wie würdest du heute sagen, deine Beschreibung deines Berufes, wahrscheinlich würdest du jetzt nicht mehr sagen, Model, ist es eher auch Unternehmerin, Supporterin, wie würdest du es selbst betiteln?
Also vor 6 Jahren hätte ich die Frage nicht beantworten können, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, keine Ahnung. Aber mittlerweile lebe ich das jeden Tag und wir haben auch ein Team und Mitarbeitende. Und jetzt bin ich in diese Rolle auch hineingewachsen, womit ich dann auch wirklich selbstbewusst sagen kann, also in erster Linie bin ich Unternehmerin.
Mhm. Jetzt ist es ja manchmal so wahrscheinlich hauptsächlich von medialer Seite diese aufgemachte Dissonanz von Model und Unternehmerin gleichzeitig. Würdest du sagen, dass diese Dissonanz, die manchmal so aufgemacht wird, oh, das geht auch, das geht beides, ist das mehr medial gemacht oder ist es schon so, dass du in der Realität oft auf Beispiele triffst, die das gar nicht vermuten können, dass man beides sein kann?
Ganz oft, ehrlich gesagt, und immer noch meinen Menschen, dass man als Model nur ein schönes Beiwerk ist, aber dass viele Models heute auch eben ernstzunehmende Unternehmerinnen sind und ganz genau wissen, was sie tun. Mhm. Und dass das eine das andere nicht ausschließen muss und man eben auch unternehmerisch sein kann. Aber ich habe leider keinen Einfluss auf die Vorurteile meines Gegenübers, weil die werden immer da sein irgendwo, gerade im Kontext mit Germany's Next Topmodel, wo alle Alarmglocken aufleuchten und Vorurteile vorprogrammiert sind.
Ja, dabei hast du ja eigentlich inzwischen ganz viele Mitstreiterinnen. Wenn ich jetzt auch überlege, Lena Gerke zum Beispiel ist ja auch Unternehmerin.
Stimmt,
inzwischen, die eigentlich einen gleichen Weg und genau diese Vorurteile ja auch bekämpfen. Jetzt musst du als Unternehmerin aber auch ganz viele Entscheidungen treffen. Mhm. Wie triffst du deine Entscheidung? Gibt es jemanden, wo du sagst, das ist jemand, wo ich mir immer Rat einhole? Also wo holst du dir Rat? Oder bist du jemand, der sehr auf sich selbst vertraut?
Also ich treffe ja alle Entscheidungen mit meiner Schwester zusammen. Das muss ich immer noch vorweg sagen. Ich bin zwar die Person, die nach außen sehr präsent ist, aber intern entscheiden wir zu 100% alles zusammen. Natürlich hat jeder seinen Aufgabenbereich, aber wenn es um große Entscheidungen geht, bin ich froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Aber ich habe gelernt, mittlerweile auf meine Intuition zu vertrauen. Und ich hole mir gerne Ratschläge. Aber ich merke am Ende des Tages, dass ich dann schon gerne auf meine eigenen Intuition vertraue. Weil letztendlich bin ja auch ich diejenige, die die Konsequenzen tragen muss. Aber es gibt eine Handvoll, weniger als eine Handvoll von Menschen. Dann habe ich schon so, glaube ich, ein Netzwerk an guten Leuten.
Sicherlich bist du mit dem Social Business und dem Weg, den du gemacht hast, ja auch Vorbild für viele. Gibt es eine besondere Gruppe, wo du sagst, die will ich gerne inspirieren?
Ich lerne, in diese Rolle hineinzuwachsen. Aber als ich zum Beispiel mein Buch geschrieben habe und auch die Geschichte, die Entstehungsgeschichte von Nuru Coffee, Nuru Woman, also ich habe nicht das Gefühl, ich möchte nur People of Color ansprechen oder junge Frauen oder so, sondern eigentlich jede Person, die noch nicht den Mut aufgebracht hat, den eigenen Weg zu gehen, weil man Angst hat, gewisse Erwartungen nicht zu erfüllen. Diese Außenerwartung von Familie, Freunde, Gesellschaft, all das aufzubrechen. Und wenn ich da jemanden motivieren kann, mit meinem Werdegang die bewusste Entscheidung, mich von dem klassischen Weg des Models abzuwenden und einen ganz anderen, mir sogar fremden Weg zu gehen. Und wenn ich da nur eine Person mit erreichen kann, die sagt, ach, wenn die das kann, dann kann ich das auch.
Ist auch schon gut.
Dann ist es wirklich schon sehr gut. Mehr als ich eigentlich erwarte. Und
es ist schön, wenn es so ist.
Ja, genau. Gut.
Und so im Nachgang betrachtet, was würdest du sagen, hat mehr Mut gebraucht, in ein Casting zu gehen und beurteilt zu werden oder den Mut zu haben, was ganz Neues zu gründen?
Ich fand beides schon ziemlich mutig. Also im Nachhinein, heute denke ich mir, krass, wie habe ich das eigentlich damals hinbekommen? Also heute würde ich mich das ehrlich gesagt nicht mehr trauen. Weil ich
man war noch jünger und unbedarft
super,
dann vielleicht.
Super naiv, man hat ja dann nicht so eine Ahnung, was für Konsequenzen das mit sich trägt.
Vielleicht auch gut.
Genau.
Manchmal.
Für mich war die größte Herausforderung, bewusst Nein zu sagen. Und ich finde es auch viel schwieriger, Nein zu sagen. Weil Ja zu sagen kann man zu vielem und dann macht man und ist irgendwie, nachher ärgert man sich. Aber Nein zu auch lukrativen Sachen zu sagen, Nein zu Ansehen, vermeintlichen Status. Also viele dachten ja, die ist ja weg vom Fenster. Mhm. Aber dass man sich bewusst für die dazu
auch entschieden
hat,
dass es nicht
hat,
von außen
sagen, genau,
keine Anfrage gab.
Richtig, sondern so bewusst zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mehr diesen Weg gehen und diese Jobs machen und abhängig davon sein, dass andere mich gut finden, sondern mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das war für mich eigentlich die größte Herausforderung, dieses bewusste Gegenentscheiden.
Und das ist ja, also mir selber geht das so, Nein sagen ist eben schwieriger als Ja zu sagen. Hast du so eine einfache Formel, ein einfaches Rezept, wie es dir leicht fällt, Nein zu sagen?
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht von wem, aber hinter jedem Nein steckt eigentlich zwei Ja's. Ein Ja zu den eigenen Bedürfnissen und auch nochmal ein Ja zu etwas viel Besserem, das vielleicht jetzt noch nicht da ist, aber man es immer noch offen hält und im Vertrauen zu sein, dass was Besseres kommt, aber auch, dass man für sich selber einsteht.
Ja, das hat dann was viel Positiveres mit zwei Jahren. Ich würde fast vorschlagen, gleich noch eine Tasse Kaffee vielleicht zusammen trinken neben dem Glas Wein. Hast du noch irgendwelche Tipps in Zürich, wenn man hier ist, wo du sagst, da gehe ich gerne hin zum Wein trinken und da bestelle ich mir gerne ein Glas Wein?
Ich muss ja gestehen, ich bin ja in der Pandemie hierher gezogen und da hatte alles zu. Also ich bin selber noch auf Entdeckungsreise. Es gibt sehr tolle Weinhandlungen, zum Beispiel im Viadukt. Das ist so eine Markthalle und da ist eine super Weinhandlung. Die haben viele lokale Weine, aber auch alle bekannten Regionen. Und ich trinke viel zu Hause gerne Wein.
Gibt es das?
Ich habe einen guten Weinkeller, also keinen Keller, aber einen Weinkühlschrank. Und da, ich lade eher Freunde zu uns nach Hause ein und ich bin an der Quelle. Das heißt, wir haben immer viel Wein.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist praktisch. Ich habe mich gefreut, dass das heute geklappt hat. Vielen lieben Dank, Sarah.
Ja, danke auch. Schön, dass ihr extra den weiten Weg in
Natürlich.
Die Schweiz gemacht habt.
Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke.
Und vielleicht sieht man sich irgendwo in dieser Weinwelt mal wieder. Das würde mich freuen.
Ja, sehr gerne.
Das war sie auch schon wieder, die erste Folge der vierten Staffel von Auf ein Glas Wein mit. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.